Schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend. Ich fange direkt damit an. Hallo Stefan, jetzt habe ich dir wieder den Wind aus den Segeln genommen. Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Web3 Next Level. Hi Stefan, grüß dich.
Ja, hallo zusammen, grüß dich André. Jetzt hast du mir mein Intro geklaut quasi. Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Wie fange ich denn jetzt die Folge an? Ich bin total verunsichert, weil ich jetzt gar nicht meinen Spruch aussagen darf. So, einfach geklaut.
Ich hätte einen Tipp. Ich hätte sofort einen Tipp. Dann nutzt du einfach ChatGPT oder andere ganz tolle AI-Tools, und da geht es nämlich heute auch drum, um da einen neuen Spruch, einen neuen Intro-Spruch für dich zu generieren zu lassen. Das wäre doch eine Idee.
Das wäre doch mal eine Idee. Ja, tatsächlich heute, liebe Freunde, da wollen wir mal uns so ein bisschen auf das Thema AI und AI auch in Kombination mit Web3 konzentrieren und wollen da einfach mal so ein bisschen das Thema einleiten und für euch das Ganze auch, ja, interessant, sage ich mal, darstellen. Jetzt platzt vielleicht schon der einen oder dem anderen hier der Kopf, weil er sagt, boah, zwei solche fetten Themen auf einmal. Erstmal AI ist neu. Vielleicht auch noch nie genutzt oder einfach nur mal so ein bisschen mit ChatGPT rumgeplänkelt, wie man es damals mit Alexa gemacht hat oder mit Siri. Und auf der anderen Seite haben wir noch das ganze Thema Web3, was ja auch ein riesengroßes Thema zusammen für sich ist. Und das beides jetzt zusammen ist natürlich erstmal ein Brett, ne, André? Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt einmal so ein bisschen auf das Thema AI zu Beginn und schlagen dann die Kurve, würde ich sagen, in Kombination mit Web3.
Ja, weil wenn man über AI spricht, und viele werden wahrscheinlich unsere Zuhörer, Zuschauer vielleicht schon mal ein bisschen was mit ChatGPT oder anderen AI-Tools rumgespielt haben. Da gibt es ja auch große Firmen, amerikanische Firmen, die ja jetzt mittlerweile sehr viel AI in ihre Business-Tools und Ähnliches eingebettet haben, um dann halt auch die Arbeit ein wenig zu erleichtern. Hauptsächlich, oder eines der größten Themen, die ich halt dort sehe, ist, woher stammen denn eigentlich diese ganzen Daten, diese ganzen Informationen und dieses Zusammenarbeiten dieser ganzen einzelnen Tools? Also, wer trifft denn diese AI-Entscheidung? Also sprich, was da hinten rauskommt. Da gibt's ja immer diese berühmte große schwarze Blackbox. Ich schmeiß da irgendwelche Informationen rein, irgendwelche Daten da rein, dann macht das Ding irgendwas. Ja, und dann kommt da irgendwas raus. Und die Frage ist halt, wenn da irgendwas rauskommt, wie relevant, wie sicher und auch, ist das nachvollziehbar? Das ist ein Thema, definitiv bei AI. Großes Thema.
Auf jeden Fall. Es kommt ja auch immer darauf ein bisschen an, mit welchen Informationen man die AI auch im Vorhinein gefüttert hat. Welche Grundlage an Informationen gibt es tatsächlich auch? Und es ist auf der einen Seite auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, auf der anderen Seite habe ich mal so ein bisschen Research gemacht und rumgelesen, wie lange tatsächlich AI, also künstliche Intelligenz, wie lange das tatsächlich auch schon so im Hintergrund verwendet wird, ohne dass man das jetzt großartig mitbekommen hat. Und in den letzten 2 Jahren ist so ein riesengroßer Hype um dieses Thema ausgebrochen. Und ja, natürlich hat man dann auch sehr, sehr viel, gerade wenn man so im Kryptomarkt aktiv ist, auf einmal war jeder Coin ein AI-Coin und die nächste Revolution. Und man kennt es natürlich. Marketing. Sehr, sehr viel Spekulation. Marketing. Ja, das heißt, egal was du gemacht hast, hast du irgendwo künstliche Intelligenz reingeschrieben, war es auf jeden Fall ein Hype-Projekt. Auf der anderen Seite, und das habe ich halt auch, ich habe noch ein deutsches Startup, was ich gegründet habe, und dort haben wir auch eine Idee lange Zeit verfolgt, und da ging es dann halt darum, Fördertöpfe anzuzapfen, um halt Förderung für die Idee zu bekommen. Und da habe ich mich dann mal mit so einem Förderungsberater so ein bisschen unterhalten, und der hat gesagt, ja, ich verstehe die Idee und die hat natürlich auch großes Potenzial. Er hat gesagt, aber an die Fördertöpfe jetzt ranzukommen ist schwierig. Aber wenn du jetzt in jeden zweiten Satz einfach das Wort künstliche Intelligenz mit einbaust, dann hast du sehr, sehr große Mittel, um Förderung abzugreifen. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, krass, also auch von der Bundesregierung wird dieses Thema künstliche Intelligenz scheinbar stark gefördert. Und wenn du dann halt in deinem Businessplan und in deiner Idee das Thema künstliche Intelligenz und dementsprechend eine tolle Idee verfolgst, wie du künstliche Intelligenz in gewisse Arbeitsabläufe oder Programme integrieren kannst, dann hast du da natürlich auch gutes Potenzial. Aber, und das fand ich sehr, sehr interessant, ist halt mal abgesehen von diesem Hype, wenn man mal so ein bisschen hinter diese Türen blickt, wie lange künstliche Intelligenz tatsächlich schon verwendet wurde und auch wie erfolgreich, sieht man ganz speziell im Bereich der Medizin. André, ich weiß nicht, ob du da auch schon mal so den einen oder anderen...
Bin ich völlig raus, muss ich ehrlicherweise gestehen. Bin ich völlig, also habe ich mich nicht wirklich richtig mit beschäftigt. Ich weiß, dass es das schon sehr lang geht, und du wirst bestimmt den Zuhörern mal den Hinweis geben, wie lang das schon da integriert ist oder ähnliches. Ja.
Mhm. In der Medizin wird es schon sehr lange, ich habe jetzt nicht den genauen Zeitraum tatsächlich im Kopf, aber es wird dort schon jetzt seit einigen Jahren verwendet. Und zwar sehr, sehr interessant, indem man halt die Möglichkeit hat, gerade speziell jetzt das Thema Radiologie. Ja, wenn du einen Radiologen hast, der sieht in seiner Laufbahn vielleicht ein paar tausend Röntgenbilder und hat natürlich dann auch aufgrund seiner Erfahrung, das, was er auf den Röntgenbildern beispielsweise sieht, hat er dort die Möglichkeit zu sagen, okay, das und das ist jetzt hier definitiv der Fall. Ich meine, ein Knochenbruch, das siehst du auf dem Röntgenbild, das sehe ich sogar als Laie. Oder auch ein Bandscheibenvorfall sehe ich zum Beispiel halt auch als Laie. Ja, wenn man das einmal gezeigt bekommen hat, dann kann man das auf den Röntgenbildern oder auf den MRT-Bildern, kann man das dann schon relativ easy sehen. Und wenn Knochen gebrochen ist, das sieht man relativ easy. Also da brauchst du keinen Arzt für, der dir das Bild erklärt, um zu sagen, da ist ein Bruch, denn das siehst du. Ja, aber es gibt natürlich auch so ein bisschen speziellere Themen, wie zum Beispiel halt auch Tumore. Also gerade im Bereich der Krebs, Medizin. Ja, wenn man dort auf Tumore geht, ja, dann ist so ein bisschen die Erfahrung des Arztes notwendig, um zu sagen, hat man eine Möglichkeit, diesen Tumor zu entfernen, oder ist der so positioniert, dass man so mit einer OP das Ding da gar nicht entfernen kann und man muss halt eine Chemo machen? Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass mit Hilfe von AI Millionen von diesen Bildern aus verschiedenen Ländern, aus verschieden oder auch aus einem Land insgesamt in eine Datenbank gegeben kann. Das heißt, alle diese Bilder werden dann dementsprechend von einer AI übereinander gelegt und hat man da natürlich dann die Möglichkeit, viel mehr und viel bessere Schnittmengen zu finden, um dort spezifische und bessere Diagnosen stellen zu können. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und das läuft tatsächlich schon seit einigen Jahren und wird auch mehr und mehr verwendet. Auf der anderen Seite brauchst du dafür aber natürlich auch eine Menge Rechenleistung.
Interessant, weil ich bin selber Opfer auch in jüngster Vergangenheit tatsächlich von Röntgen und MRT geworden, durch eine kleine Verletzung an der Hand. Und man wartet ja tatsächlich Ewigkeiten. Erstens mal auf den Termin, so, und zweites Mal eigentlich dann noch viel, viel länger auf die Auswertung. Also sprich, wenn man dann relativ zügig auch durch, sagen wir, eine Verletzung einen Termin bekommt, die Auswertung allein dauert dann meistens 6 Wochen, 8 Wochen. AI kann das natürlich alles deutlich, deutlich alles beschleunigen. Dass man sagt, hey, da gibt's halt einen Fall. Im Endeffekt werden die Bilder automatisiert gescannt, automatisiert ausgewertet und automatisiert auch dann vielleicht in Priorität dann vielleicht auch zur Verfügung gestellt, um das dann halt auch dem Patienten leichter zu machen. Also wenn man über AI spricht, da bin ich völlig bei dir, ist das immer so eine, ja, auf der einen Seite hat man immer das Gefühl, da passiert etwas, wo man die Kontrolle verliert. Das wäre dann da, ich sag mal, der Hinweis wieder zu Web 3. Und auf der anderen Seite hat man natürlich unfassbare Möglichkeiten, auch zu helfen, etwas positiv zu beeinflussen. Und dieser Zwiespalt vielleicht auch im Kopf, das führt natürlich dann auch bei vielen Personenkreisen und gerade bei Unternehmen einmal auf der einen Seite zu großen Businessmodellen, weil man sagen kann, hey, ich entwickle jetzt diese Software, um vollautomatisiert diese meinetwegen MRT-Bilder über AI zu screenen und dann halt auch zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch die schwarzen Schafe, die natürlich dann dieses ausnutzen, um dann halt auch vielleicht andere Dinge zu tun. Also Zensur ist ein Thema, Nachhaltigkeit ist ein Thema, Business ist ein Thema, wo man halt bei AI sehr positive als auch negative Dinge dann halt auch verursachen kann. Aber es ist ein schönes Beispiel.
Ja, absolut. Ja, auf der anderen Seite, und ich mag so diesen Research-Aspekt. So, wenn wir uns jetzt in ein Thema beispielsweise reinarbeiten wollen, dann fängt das in der Regel erstmal mit einer Google-Suche an und dann geht man vielleicht auch in die sozialen Medien, schaut sich ein YouTube-Video zu einem Thema an und macht erstmal Research, bis man dann zum Beispiel einen Content Creator findet, der Experte in diesem Bereich ist. Oder man sucht auf LinkedIn, dann sucht man hier nochmal auf Twitter, dann guckt man da, kommt von dem einen dann auf einen anderen Podcast, da sieht man dann nochmal einen, der hat sich da gut positioniert. Und so lernt man dann halt so verschiedene Leute in einem Bereich kennen, online zumindest, und kann deren Content konsumieren und deren Wissen konsumieren und hat damit selber vielleicht ein Grundverständnis für irgendetwas aufgebaut. Aber der Weg dahin, das ist müßig und führt auf jeden Fall durch verschiedenste Plattformen. Und ich kann euch das beispielsweise halt auch sagen, im Trading gibt es ja sehr, sehr viel schwarze Schafe, zum Beispiel halt auch auf den Markt, die sich als Experte verkaufen, aber auch dann am Ende gar keine sind. So, jetzt hast du halt eine künstliche Intelligenz, die diesen Research, ja, dass du Webseite pro Webseite einzeln immer so durchgehen musst, hast du eine künstliche Intelligenz, die dir halt eine Auflistung, egal in welcher Form, so wie du es ihr vorgibst, für dich übernehmen kann und diesen Research dir komplett abnehmen kann, was du normalerweise vorher hättest manuell gemacht, macht das ganze Ding für dich automatisch und das halt in Sekundenschnelle, wofür du vielleicht mehrere Tage brauchst, kriegst du jetzt Ergebnisse sofort eingespielt. Das klingt erstmal sehr, sehr gut. Auf der Gegenseite ist aber natürlich dann der Punkt, wenn zu einem bestimmten Thema auch sehr viele Falschinformationen da draußen sind, dann merkt man hier und da auch gerade noch so, dass auch gerne mal Falschinformationen ungefiltert an dich dann auch über die künstliche Intelligenz weitergeht. Da habe ich nämlich mal ein sehr, sehr witziges Video zu gesehen. Und zwar haben sich Content Creator so ein bisschen Spaß draus gemacht. Und die sind beide im gleichen Alter und die haben sich dann durch Streaming und ihre Online-Karriere im Bereich Gaming haben die sich kennengelernt und machen immer so Scherze und haben dann so ein bisschen halt so eine Vater-Sohn-Beziehung, obwohl die gleich alt sind. Die Sache ist jetzt die, wenn du die Beziehung zwischen denen, ja, was eigentlich so spaßig aufgebaut ist, wenn du das zum Beispiel ChatGPT fragst, dann sagt ChatGPT, das ist der Vater von dem. Krass. Wo ich mir dann eigentlich denke, eigentlich müsste eine künstliche Intelligenz doch feststellen können, okay, wenn beide 27 Jahre alt sind, dann kann das doch hier nicht passen. Und da gibt's dann halt so, merkt man, dass hier und da vielleicht nochmal so die eine oder andere Lücke ist. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, auch wenn es sehr, sehr positive Effekte hat und auch für die Zukunft unglaublich wichtig für jeden Unternehmer sein wird, sind einfach noch Lücken da und auch einfach noch so Problemstellungen, auf die muss man halt auch gefasst sein und man sollte gerade auch am Anfang, wenn man es nutzt, hier und da Kontrollen drinne haben, ob das alles so stimmt, was da als Ergebnis ausgespuckt wird.
Also wir reden ja im Endeffekt über diese sogenannten AI-Agents. Das ist ja das neue Schlagwort. Ja, wir reden ja nicht mehr nur über künstliche Intelligenz. Ja, das wäre dann meinetwegen, man nutzt ChatGPT, um irgendwelche Übersetzungsdinge und Ähnliches zu machen, sondern das Neue, das was ja gerade total hype, sind ja AI-Agents. Also sprich im Endeffekt Zusammenfassungen von bestimmten Prozessen, von bestimmten Aufgaben, Entscheidungen selber zu treffen und daraus im Endeffekt ein komplexes, ich sag mal, Problem zu lösen. Ja, also sprich, irgendwas hineinzugeben, zu sagen, hey, wenn ich jetzt meinetwegen eine E-Mail bekomme mit einer Frage, hey, kannst du nächste Woche dann und dann irgendwie, kannst du mir einen Termin drüber schicken, dass halt ein Agent sozusagen für mich meinen Kalender durchforstet, automatisch E-Mails rausschickt, das nochmal miteinander vergleicht und mir dann meinetwegen einen Termin einstellt. Das sind so Kleinigkeiten, ja, jetzt im Business-Umfeld. Aber man kann ja genauso gut, da hast du vollkommen recht, diese AI-Agents zum Beispiel nutzen für Trading oder Ähnliches. Das geht gerade voll durch die Decke. Ja. Also jeder macht irgendwelche Agents. Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass halt die Kontrolle fehlt. Also wie kontrolliere ich diesen Agent, dass er auch wirklich dann die Daten, die da reinkommen, dann halt auch legitim benutzt, ich sag mal, notwendige Anpassungen vielleicht vornimmt und am Ende des Tages nicht nur eine Schwarz-Weiß-Entscheidung trifft, sondern halt auch einen vollautomatisierten Prozess in meinem Gusto durchführt. Und das ist echt nicht einfach, weil am Ende des Tages hat das sehr viel was mit Vertrauen zu tun, diesen Tools etwas zu geben, um dann halt am Ende des Tages ein Ergebnis hervorzurufen. Und da greift wiederum, das wäre dann unser Thema, da greift wiederum vielleicht eine Technologie, die da heißt, hey, wir können über diese Technologie ein großes Vertrauen herstellen. Das ist die Blockchain. Das heißt, wenn wir, das ist so ein bisschen der Hinweis auch an viele Zuhörer, wenn man ein Unternehmen hat, was sich mit den Themen AI auf der einen Seite beschäftigt, also diesen Agent meinetwegen, und auf der anderen Seite glaubhaft versichern möchte, dass diese Informationen dort vollkommen richtig sind, dargestellt sind und auch unveränderbar auch funktionieren, muss man zwangsläufig auf eine Blockchain-Technologie zurückgreifen. Und wenn man das verheiratet, glaube ich, ist man Stand heute extrem gut aufgestellt in dieser Web3-Technologie, um dann halt auch sein Unternehmen nach vorne zu bringen. wir arbeiten da schon sehr, sehr lange mit, dieses halt als Verbindung herzustellen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein vollautomatisierter Smart Contract zu schreiben. Ja, also sprich, dass ein Smart Contract sich auch verändert über eine Lebenszeit, wenn halt bestimmte Ereignisse auftreten. Das ist echt nicht einfach, weil natürlich auch die AI-Geschichte, diese Agents, sich dauerhaft immer wieder verändern, ja, und auch neue Ideen dahin zu kommen. Das wäre so ein, ich sag mal, so ein Punkt, wo man vielleicht diese beiden Teile zusammenkriegen und auch als Unternehmen dort sehr, sehr erfolgreich sein kann. Nicht einfach, ganz bestimmt nicht einfach. Aber da gibt es natürlich auch schon Platzhirsche, die sich mit solchen Themen halt auch beschäftigen können.
Ja, natürlich. Und man sieht ja halt auch große Unternehmen. Du hast ja vorhin ein schönes Beispiel halt, bevor wir den Podcast gestartet haben, haben wir uns ja schon ein bisschen ausgetauscht, dass auch große deutsche Unternehmen sich mit Krypto, ja, ich will nicht sagen Startups, weil Fetch AI hast du zum Beispiel vorhin als Beispiel genommen, ist jetzt auch nicht mehr unbedingt in der Startphase, gibt es jetzt auch schon ein bisschen definitiv länger. Nicht. Aber das ist zum Beispiel, wo man dann halt sieht, okay, Bosch und Telekom, ja, also wirklich große, starke Unternehmen aus Deutschland verbinden sich mit einem Unternehmen aus dem Kryptobereich, um halt diese Idee AI-Krypto noch mehr zu verheiraten und um da Lösungen für ihre großen, komplexen Unternehmensstrukturen zu kreieren, um natürlich, und das ist auch immer wichtig und das geht an jeden Unternehmer da draußen, der zuhört, um das Unternehmen halt auch weiter im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Weiterentwicklung nach vorne zu bringen und auch Vorreiter zu bleiben. Weil das ist halt natürlich, und wir sind gerade in so einem exponentiellen Wachstum, was Technologie angeht, wenn man dort zu lange zögert und nicht den Mut hat zu investieren und zu adaptieren, dann wird man halt sehr, sehr schnell auch von der Konkurrenz abgehängt oder ein junges, neues Unternehmen kommt in der gleichen Branche, aber nutzt die Tools, was es dann 10-mal effektiver macht als ein altes, eingefahrenes Unternehmen und wird dann auf einmal doch eine gefährliche Konkurrenz, wo man am Anfang vielleicht erstmal drüber geschmunzelt hat.
Ich sehe das immer wieder, auch auf meinen ganzen Social-Media-Kanälen und Ähnliches, wie viele sowohl Einzelpersonen als auch ganz kleine Firmen, also sprich mit 2-3 Leuten, unfassbar großen Erfolg haben, indem sie nämlich Folgendes tun, indem sie nämlich einfach diese Agents vorstellen. Also sprich, wie leite ich ein Unternehmen, wenn ich eine One-Man-Show bin? Also sprich, wie mache ich eine große Marketingkampagne? Wie schaffe ich es, ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen? Indem ich einfach tatsächlich diese Agents füttere und einfach mit einer unfassbaren Geschwindigkeit das einfach auf den Markt schmeiße. Und da nicht großartig eine Marketingmaschinerie dahinter habe, sondern einfach, dass diese AI-Tools das vollautomatisiert tun. Nochmal, Vertrauen ist da ein Thema. Das heißt, die Kombination, auf der einen Seite habe ich einen sehr großen Content Creator bei mir, ja, durch Technologie, und auf der anderen Seite brauche ich dann halt auch vielleicht ein Ökosystem, was dann halt verifiziert, dokumentiert und dann halt auch diese ganzen Compliance-Geschichten im Hintergrund tut, und dafür brauche ich in irgendeiner Form eine Basis, die dann halt, ja, Trust, also sprich halt Vertrauen herstellt. Und das stimmt, diese Unternehmen, die werden wachsen, und auch diese Unternehmen, die sich dann mit diesem Thema beschäftigen, werden einfach schneller am Markt sein. Sie werden einfach mehr Produkte, schnellere Geschwindigkeiten aufnehmen können, als vielleicht auch dann die großen Tanker. Wie gesagt, hast du gerade 2 Namen genannt. Telekom, Bosch, die beschäftigen sich auch mit diesen Themen. Es gibt auch viele, viele andere noch. Das ist ja, ne, auch in Deutschland hier SAP und Ähnliches, die sich unfassbar mit diesen ganzen Themen beschäftigen. Und die werden Erfolg haben damit, definitiv. Bin ich schwer von überzeugt. Ja.
Davon bin ich auch sehr überzeugt. Man muss sich das ja auch mal so vorstellen, dass du halt mehr oder weniger einen fast kostenlosen Mitarbeiter bekommst, wo du sehr, sehr viel einfach hin delegieren kannst, gerade auch im Bereich Rechnungen zu machen, im Bereich Research zu betreiben, etwas anders darzustellen, nach Ideen zu fragen, wo du dann selber vielleicht den eigenen Research für machen musst. Man hat da wirklich, und das sind jetzt wirklich nur die banalsten Dinge, und ich glaube, mir KI kann noch deutlich mehr, ich will nur nicht auch zu tief da reingehen, wie es Unternehmen teilweise nutzen. Und diese Arbeitskraft bekommst du nicht einfach so, zumal auch gar nicht mit der Geschwindigkeit, wie dieses System arbeitet. Du bekommst so viele Informationen so schnell in so kurzer Zeit, auch gerne zusammengefasst, was dir halt einen ultimativen Vorsprung bringt, gegenüber deines Wettbewerbs, und du kannst es halt wirklich in jeglicher Hinsicht nutzen. Und das Ganze dann halt, und da nochmal dem, was wir eingangs gesagt haben, die Brücke zu schlagen, das Ganze dann halt auch im Bereich der Blockchain-Adaption zu integrieren, diese beiden großen Bereiche zusammenzubringen, um dann halt auch die Transparenz und die Prüfbarkeit, das über die Blockchain abbilden zu können, wird, glaube ich, ein sehr, sehr großes und sehr interessantes Thema.
Definitiv, definitiv. Da gibt es tatsächlich auch mal, ich habe gerade zwischendurch geschaut, da gibt es tatsächlich auch schon Namensgebungen für solche Geschichten. Da redet man dann über die Economy of Things. Nicht mehr IoT, also sprich Internet of Things, sondern die Economy of Things. Das heißt, dass man AI-Technologien und Web3-Technologien im Endeffekt zusammennimmt und daraus ein neues Ökosystem schafft. Also sprich Vertrauensbasis auf der einen Seite, unfassbare Geschwindigkeit auf der anderen Seite, um dieses dann halt auch dann halt zusammenzubringen. Ja, also sprich, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zukunftsträchtig sein. Ja, also gerade was Ladestationen angeht für Elektroautos, Kühlschränke, Lebensmittel, das kennen wir alles. Ja, also sprich, dass das alles überhaupt automatisch passiert. Aber ich brauche immer im Hintergrund immer irgendwie ein Glied, was dann halt das prüft und dann halt auch verifiziert, damit halt die AI auch dagegen arbeiten kann. Weil, machen wir uns nichts vor, die Geschwindigkeit auch in dieser AI-Technologie ist so exponentiell, dass wir das gar nicht als Menschen überhaupt nicht fassen können. Also sprich diese Geschwindigkeit, wie viele Tools auf den Markt kommen, mit welcher hohen Adaption darauf zu rechnen ist. Und ich möchte jetzt nicht die Glaskugel rausholen, aber ich möchte behaupten, dass viele Unternehmen, die heute am Markt agieren, in 10 Jahren entweder völlig anders dastehen oder sogar tatsächlich nicht mehr existieren, weil sie es nicht geschafft haben, diese Geschwindigkeit von anderen kleinen Unternehmen aufzunehmen und umzusetzen, weil sie halt in ihren Prozessen, ihr Compliance-Geschichten und ähnliches so weit verankert sind und so weit ihre, ich sag mal, manuellen Prozesse aufgesetzt haben, die natürlich auch automatisiert sind, aber manuell dort eingreifen müssen, wenn irgendwas ist, dass sie nicht mehr da sein werden, weil andere sie einfach überholen. Das wird faktisch so sein. Also es wird sich die Wirtschaft, es werden sich die Unternehmen, gerade die sich mit Web3 und AI beschäftigen, massiv unterscheiden. Definitiv.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur so ein bisschen die Einleitung zu dem Thema, um euch so eine Idee zu geben, worüber wir auch in Zukunft noch mal ein bisschen detaillierter sprechen wollen. Wir werden uns da aber auch noch mal Informationen holen, um euch dort diese Informationen bestmöglich weiterzugeben. Ja, ich werde den ein oder anderen AI-Agent dann dazu befragen, wie wir die Podcast-Folge gestalten sollen. Und dann lasse ich euch das sehr, sehr gerne wissen. Mal gucken, was da als Ergebnis bei rauskommt. Aber so als Einleitung und als Idee und vielleicht auch als Motivation und als Anreiz für euch als Zuhörer, nutzt das einfach mal. Probiert mal einfach ein bisschen damit rum. Anstatt eine Google-Suche zu machen, nutzt einfach mal eine AI und schaut euch die Ergebnisse an und macht einfach mal eure eigenen Erfahrungen damit, weil es ist nichts, wovor man in dem Sinne Angst haben muss, sondern man kann seine Erfahrungen damit machen und kann dann immer noch für sich selber entscheiden. Mir gefällt meine Google-Suche, die ich manuell mache, gefällt mir immer noch besser, als jetzt die Frage an beispielsweise ChatGPT zu stellen. Aber wenigstens mal den Mut haben, es auszuprobieren und dann für sich die Ergebnisse zu kontrollieren und zu gucken, okay, hilft mir das weiter oder ist das für mich am Anfang noch zu umständlich?
Ein sehr schöner Aufruf, Stefan. Ja, also wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen mal ein bisschen tiefer noch einsteigen. Wir werden uns auf jeden Fall, also sprich die Technologie anschauen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Also da, dass wir da ein bisschen Hintergrund auch Wissen vermitteln. Wie funktioniert das? Wie kann ich nutzen? Vielleicht auch mal so ein paar Hinweise zu Tools, also die dann auch existieren. Welche Technologien sind da? Um dann halt auch ein paar Beispiele natürlich zu bringen. Am Ende des Tages muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, welchen Zweck erfüllt das denn? Also ist das überhaupt sinnvoll? Aber da werden wir auch ein bisschen was zu sagen und zu machen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Folgen mit dir. Heute, wie gesagt, nur ein kleiner kurzer Einstieg dazu, dass wir da ein paar neue Ideen auch in eure Köpfe platzieren möchten. Stefan, vielen lieben Dank für heute. Hat mir wieder Spaß gemacht und ja, ich werde jetzt erstmal hier meine ganzen AI-Tools und ich habe tatsächlich 5 am Start, die werde ich jetzt erstmal befragen, was sind denn die nächsten Themen, die wir dort in unserem Podcast machen. Mal gucken, was rauskommt. Ich meine, die Liste, die haben wir jetzt schon, die ist sehr lang, aber vielleicht macht ihr das Ding irgendwie einen anderen Vorschlag. Wer weiß. wir probieren das mal aus.
Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und nein, ich habe jetzt in der Zwischenzeit nicht eine AI gefragt. Das kam jetzt aus meinem eigenen Gusto, um mich selber zu befriedigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen fantastischen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend.
Oh mein Gott, er hat es tatsächlich gesagt. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.
Ciao. Ciao. Ciao.